liebe Geschwister, wie ihr es seid, kennenlernen darf. Gell, ihr seid alle total lieb. Es ist wirklich eine Freude, miteinander über das zu reden, wo einfach auch das Herz dafür brennt. Nun habe ich eine Frage noch kurz. Wie lang ist es her, Ingo, dass ich in Manching war mit dem Gartenvortrag? Kannst du dich noch erinnern?
Ich kann mich schon noch erinnern, aber wie viele Jahre? Ich bin inzwischen auch schon älter geworden.
Ja, das sind wir beide.
Ja.
Gell?
Das sind das 12 Jahre.
Ja, das ist... Wie lang?
15 bis 17 Jahre.
Ah, ist das schon so lang her? Damals waren wir noch jung. Ich habe mich sehr gefreut, da hinten ein Ehepaar hat etwas, was ich damals empfohlen habe, in die Praxis umgesetzt, das Röhrenbeet, ein Gartenbeet in die Höhe. Habt ihr das schon mal gesehen? Gewaltig. Ich bin begeistert, gell? Missionsgartenbeet, oder? Wunderbar. Gut, in diesen Tagen wollen wir miteinander, ich nenne jetzt die verschiedenen Themen. Heute Abend wäre also der Blick auf die Ernte, die Vision. Der zweite Vortrag, der Acker ist die Welt. Dritter Vortrag, der Seemann, seine Persönlichkeit und seine Motivation. Dann die Vorarbeit, Hindernisse müssen überwunden werden. Der fünfte Vortrag ist, die Arbeit, Menschen gewinnen. Sechster, das Handwerkzeug, Methoden und Planung. Siebenter Vortrag, die Ernte, Bekehrungen und Nacharbeit. Der achte Vortrag, die Zusammenarbeit, die christliche Gemeinde bei der Evangelisation. Neunter Vortrag, Saat und Ernte, unsere begrenzte Lebenszeit. Und der zehnte Vortrag, Erweckung in der Steiermark um 1500 bis 1731. Ja, es sind doch einige wichtige Vorträge, einiges, was uns sehr beschäftigen wird. Ich habe mich sehr gefreut, Marc, was ihr da für ein Projekt geplant habt. Das ist schon wunderbar, gell? Ich finde das eine ganz wichtige Sache. Wie viele tausende Kalender haben wir hier die gute Saat hier im Salzburger Land verteilt von Haus zu Haus. Wie viele Traktate, Tausende, Zehntausende. Und immer wieder ist es ein Anliegen auch für uns alle, dass wir einfach die Botschaft weitergeben, ob schriftlich oder mündlich, durch Vorträge in Evangelisationen und so weiter. Es ist einfach wichtig, dass wir den Dienst immer wieder mit Freude tun. Ich habe da einige Bücher mitgenommen. Eines ist gerade letzte Woche aus der Druckerei gekommen. Ich werde darüber dann an einem der Abende oder so werde ich kurz informieren, was da alles drinnen steht. Nun wollen wir also zum Thema von heute Abend kommen und wir schlagen auf in der Bibel Matthäus Kapitel 9, Vers 35 und folgende Verse. Matthäus 9, 35 bis 38. Eine Bibelstelle, die auch ganz extrem wichtig ist, die uns zeigt, wie der Herr Jesus eben die Not der Menschen gesehen hat und was es für ihn bedeutet hat, eben die Menschen in ihrem Leid zu sehen. Also da heißt es, und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Dieses Wort ist uns allen sehr geläufig und bekannt. Wir haben sicher schon vielleicht einige Predigten darüber gehört und uns auch selber Gedanken gemacht über diese ernsten Worte. Der Blick auf die Ernte, unsere Vision. Wir brauchen einfach Visionen, das heißt eine Schau, eine Sicht für die Welt, in der wir leben, die uns umgibt, für die Menschen, die den Herrn Jesus nicht kennen. Werte Geschwister, ich bin jetzt das 52. Jahr in Österreich im Missionsdienst. Mit meiner Frau zusammen seit dieser Woche genau vor 45 Jahren haben wir gemeinsam Wohnsitz genommen in St. Johann im Pongau. Und wenn wir so zurückdenken an die Zeit hier in Österreich, ich war ja vom Vorarlberg bis Burgenland wohnsitzmäßig auch unterwegs, oder wir dann ab St. Johann im Pongau gemeinsam, war das immer unser einziger Wunsch und unser großes Sehnen. Herr, schenke uns Seelen. Schenke uns Menschen, die von ganzem Herzen dir nachfolgen wollen. Und der Herr hat Gnade geschenkt, wenn ich denke, eine der größten, schönsten, aber auch angefochtetsten und manchmal fast nicht mehr durchzuhaltenden Situationen haben wir im Salzburger Land erlebt. Aber der Herr hat hier gewaltige Wunder geschenkt. Manchmal habe ich den Wunsch, dass wir das heute überall noch so erleben könnten. Das Wirken des Herrn. Also gehen wir einmal in diesen Text hinein. Schaut einmal, was es da heißt. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und so weiter. Aber jetzt Vers 36, als er aber die Volksmenge sah, dieses Sehen, da möchte ich ein bisschen verweilen. Der Herr Jesus sah die Not. Er hatte Augen, um die Not zu sehen. Augen, die recht sehen. Und das ist auch immer wieder mein Gebet. Herr, gib mir Augen, die die Not der Menschen sehen. Wir leben heute in einer Zeit, man könnte fast sagen, wo die Welt extrem auch bei Kindern Gottes, ich möchte fast sagen, Schaden anrichtet. Es ist so eine Zeit, die einfach die Menschen dermaßen beschäftigt und bewegt und so vieles läuft, So vieles ist heute wichtig. So vieles ist in. So vieles muss getan werden, dass man für das Wichtigste kaum mehr Zeit findet. Ich werde in diesen Tagen einiges zu dieser Thematik noch sagen. Aber wir wollen vor allem beten: Herr, gib mir Augen, die die Not sehen. Nicht oberflächlich, nicht oben drüber. Nicht nur so ganz schnell, sondern so sehen, wie Jesus gesehen hat. Wie Wilhelm Busch, der Pfarrer, der das Buch geschrieben hat, Jesus, unser Schicksal, auch in einem seiner Predigten sagte: Herr Jesus, gib mir Augen wie die deinen, dass ich noch tiefer hineinschauen kann in das, was dich bewegt. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir uns sehr wohlfühlen in dieser Welt, heimisch. Wir haben alle unser Einkommen und Auskommen. Es geht uns allen, ob in Deutschland, Schweiz oder Österreich, geht's doch gut. Wir haben doch alles. Wir haben den Überfluss. Und in all dem geht uns der eigentliche Blick manchmal verloren für das Entscheidende. Ich habe mir hier aufgeschrieben: Wir brauchen Herzen, die recht empfinden. Schaut einmal, wie es beim Herrn Jesus war, als er die Not sah. Hier heißt es: Als er die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt, über sie aufgewühlt, innerlich voller Schmerzen. Er hat gelitten unter dem Zustand der Menschen. Er empfand einen tiefen Schmerz, und das ist das, was uns eigentlich auch immer wieder zur Missionsarbeit antreibt. Dieses Wissen: Wenn die Menschen sich nicht von ganzem Herzen bekehren, gehen sie ewig verloren. Kannst du mit dem Gedanken dich abfinden? So viele liebe Nachbarn, so viele liebe Menschen, so wertvolle, kostbare Menschenseelen. Und wenn sie sich nicht bekehren, gehen sie verloren in alle Ewigkeit. Ich halte den Gedanken nicht aus. Und genau, versteht ihr, und genau daraus erwächst eine starke innere Motivation und Vision. O Herr, zeige mir, wie kann ich die Menschen erreichen? Liebe Geschwister, ich habe viele Methoden ausprobiert in diesem Land. Und der einen bin ich am treuesten geblieben, der mit den Gartenvorträgen. Nächstes Jahr werden es 40 Jahre, seitdem ich in Bischofshofen den ersten Gartenvortrag hielt. Warum habe ich damit angefangen? Einfach aus diesem tiefen, tiefen Verlangen: Ich möchte mit irgendetwas, ob das über die Natur, über den Garten oder wie auch, möchte ich irgendwie den Zugang finden zu den Herzen der Menschen, weil ich sie lieb habe. Es ist mir nicht gleichgültig, wie sie denken, wie sie ihr Leben leben. Sie brauchen den Herrn Jesus. Wisst ihr, was ich beim Herrn Jesus gefunden habe in diesem Text hier? Seine aufrichtige Anteilnahme an dem Herzen der Menschen. Er hat mitgelitten. Leuten mitempfunden. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Herzen, die mitempfinden, mitleiden, mittragen, mitlieben, mithelfen. Es gibt ja unsagbar viele Möglichkeiten, an die Herzen der Menschen heranzukommen. Darüber werden wir noch hören. Wisst ihr, ich möchte ein Herz haben, das in Liebe Anteil nimmt an den Problemen meiner Mitmenschen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind viel zu viel mit uns selber beschäftigt. Wir reden so viel, was uns beschäftigt und bewegt, was uns wichtig ist, was wir haben möchten oder was uns noch alles fehlt. Aber denken wir daran, was dem anderen fehlt, was der andere braucht, wo ich dem anderen helfen kann. Und wisst ihr, was etwas Großartiges? Wenn der Mitmensch das von mir sieht, dann öffnet er sich. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Das kann ich aus der Praxis sagen. Das merkt der andere. Wenn wir Menschen zu Jesus rufen wollen, so muss unsere Einladung und unser Zeugnis, unsere Liebe zum Nächsten zum Ausdruck bringen. Mission ist heute aktueller denn je. Und Mission ist nicht nur für die studierten Missionare. Mission geht dich etwas an und mich. Wir alle sind gefordert, herausgefordert. Ich habe als junger Knabe, wir 7 Geschwister, es dürfen noch alle leben. Wir waren letzte Woche in der Schweiz bei der Geburtstagsfeier von meinem jüngsten Bruder, der 70 Jahre alt wurde und der Älteste ist kurz vorher 80 Jahre alt geworden. Und alle Brüder und Schwestern und mit ihren verheirateten lieben Leuten, alle sind noch am Leben. Und wir hatten die Möglichkeit, in einem Haus aufzuwachsen, wo einfach Mission oberste Priorität war. In unserem Haus sind Missionare eingekehrt aus aller Welt. Aus Afrika, aus Neuguinea, weiß wo, von der ganzen Welt rundum. Und wir 7 Kinder, waren so begierig, von diesen Leuten zu erfahren, wie sie im Missionsdienst mit dem Herrn Erfahrungen machen. Und da kam es dazu, dass ich das Buch Glühende Retterliebe von Oswald Smith in die Hand bekam. Ist es für euch bekannt? Oder noch nicht? Och, ihr Lieben, das müsst ihr lesen. Das rüttelt einem auf, dass man vielleicht 2-3 Nächte etwas schlecht schläft. Macht auch nichts, gell? Kann man am Tag schlafen. Also, kein anderes Buch wie Glühende Retterliebe von Oswald Smith hat mich in meiner Jugendzeit so stark für die Missionsarbeit motiviert. Ich habe das gelesen. Ein Mensch, dessen Herz brannte für die Anliegen der Missionsarbeit. Was der Mensch geleistet hat für die weltweite Mission, Oswald Smith in Toronto. Er ist längstens beim Herrn. Tausende von Menschen sind durch ihn zum Glauben gekommen. Und er hat einen riesen Missionsdienst getan, wo ich nur staunen kann, dass das möglich ist. In einem einzigen Menschenleben. Ein voller Einsatz für den Herrn. Und da schreibt er eben, da gibt er auch Ratschläge, wie wir in der Missionsarbeit auf unsere Mitmenschen zugehen können. Wisst ihr, was wir haben müssen? Er schreibt das auch in seinem Buch. Wir brauchen ein weites Herz. Ein weites Herz, das heißt, ein Herz wie das Herz des Herrn Jesus. Das endlich erkennt, was ist das Wichtigste in der Welt. Wir brauchen eine weltweite Schau. Eine Schau, die nicht an der Landesgrenze Halt macht, sondern wir müssen ein Herz haben für all das, was der Herr auf unserem Planeten wirkt. Ja, ist das denn möglich? Es gibt ja so viele, viele Missionszeitschriften, so viel wertvolle Literatur, so viele Nachrichten. Freilich kannst du nicht für 1000 Missionare namentlich beten. Das ist fast nicht möglich. Aber doch, dass wir sie unterstützen in dem Sinn, dass wir an sie denken und dass wir einfach dankbar sein dürfen, dass Menschen diesen wertvollen Dienst tun. Ja, es gibt Menschen, die Augen haben, wie sie der Herr Jesus hatte. Es gibt Menschen, die ein Herz haben, wie es der Herr Jesus hatte. Voll Mitleid und voll Einsatz für das Werk des Herrn. Jetzt möchte ich mit euch im zweiten Teil meines Vortrags über einige Missionare reden, was die geleistet haben. Ich tue mich ein bisschen auf die ältere Generation zuwenden, und zwar an den Apostel Paulus. Ich glaube, die Welt hat nie einen größeren Missionar erlebt wie den Apostel Paulus. Sein Hauptziel war das Gewinnen von Seelen. Dann war das zweite das Gründen von Gemeinden. Und gerade die Apostelgeschichte gibt das wunderbarste Zeugnis. Wer war Paulus? Paulus war ein brauchbares Werkzeug in der Hand des Herrn. Er hat aus der Liebe zum Herrn Jesus die frohe Botschaft hinausgetragen, wo wir heute nur staunen, wenn wir alle seine Missionsreisen, die Routen betrachten, wo er überall war, wie er missioniert hat, wie der Herr gewirkt hat durch seinen Dienst. Das ist für mich einfach gewaltig. Eines der wichtigsten Dokumente. Wisst ihr, ich habe die Gelegenheit gehabt, bei einem der bekanntesten Missiologen der vergangenen Zeit Kontakt zu haben. Wenn euch der Name interessiert, vielleicht findet ihr bei Amazon oder wo noch hier und dort ein Buch von ihm. George W. Peters. Dieser George W. Peters war ein Mann, der wirklich einen weltweiten Blick für die Mission hatte. Der hatte 5 Bücher geschrieben, und in diesen 5 Büchern schreibt er nach den Methoden des Apostel Paulus, wie er missioniert hat, gewaltig aktuell. Dort ist mir ganz besonders wichtig geworden, wir müssen in diesem Buch hier lernen, wie man missioniert. Das ist das Fundament. Ich sage euch, wie habe ich wochenlang, monatelang, jahrelang immer wieder mehr Zeit genommen, die Apostelgeschichte Wort für Wort zu studieren und zu lernen, wie erreicht man die Menschen überhaupt. Und ich habe so viele Antworten gefunden, auch für mein Leben. Die Strategie, die Visionen, die Hingabe, der Einsatz, die großen Opfer, die dieser Mann gebracht hat. Unmenschliches könnte man sagen. Aber auch die reiche Ernte, die durch seinen Dienst zur Ehre Gottes eingebracht wurde. Das dürfen wir alles in der Apostelgeschichte sehen. Ich habe viele Vorträge darüber gehalten. Und persönlich hatte ich auch noch das große Vorrecht, George W. Peters selber kennenzulernen und Vorträge von ihm zu hören. Manchmal ist es auch gut, wenn man Kontakt hat mit solchen Leuten, die so große Werkzeuge waren für das Werk des Herrn. Ich komme zu einem Mann, der dann etwas später gelebt hat als Paulus, und zwar John Eliot. John Eliot hat gelebt von 1604 bis 1690. Entschuldigt, dass ich so alte Leute euch da vorstelle, aber manchmal kommt mir vor, gerade von den Alten kann man viel lernen, gell? Von dir sicher, Ingo, möchte ich noch viel mehr lernen, aber du bist noch nicht so alt wie ich. Die haben Erfahrungen gesammelt. Die können über manches, was sie erlebt haben, können sie berichten. Und so sind für mich Missionsgeschichten von den wichtigsten Geschichten neben der Bibel. Das habe ich von meinem ältesten Bruder Martin gelernt. Der hatte wohl 20 bis 30 Biografien auf seinem Bücherregal. Habe ich als Kind miterlebt, wie er die Missionsgeschichten dieser Missionare gelesen hat. Und dann hatte er ein Heft, wo er alle die wichtigsten Details von diesen Missionaren aufgeschrieben hat. Das hat mich ungeheuer begeistert. Das war für mich auch ein großes Vorbild. Also dieser John Eliot, er war einer der ersten und wohl der bekannteste Missionar, der unter den amerikanischen Indianern arbeitete. 1644, im Alter von 40 Jahren, er war schon 40 Jahre alt, begann Eliot sich ernsthaft um die Missionierung der Indianer zu kümmern. Man könnte sagen, ja, ein Mann in dem Alter, das ist aber schon reichlich spät. Da muss man mit 20 anfangen, nicht erst mit 40, oder? Und jetzt hört mal, was er schreibt nach einigen Jahren in seinem Dienst. Die Indianer haben ihren Kriegsrat begraben und vollkommen aufgegeben. Sie haben Morgen- und Abendgebete in ihren Wigwams eingeführt. Im Jahr 1660 gab es 24 einheimische Evangelisten. In allen Städten wurden Schulen gegründet. Was war das Geheimnis von diesem gesegneten Mann, von seinem Leben und Dienst für den Herrn? Wisst ihr, was ich gefunden habe? Sein unbeugsamer Optimismus. Das war ein totaler Optimist. Bälle sind wir doch alle. Na, also, oh, morgen geht schon die Welt unter und ja, na, es ist alles so, schau mal, mit dem Klima passt alles nicht mehr und da. Und reden wir als Christen nur noch so? Nein, wir wollen nicht zu denen gehören, die nur immer das Negative sehen, oder? Wir wollen Leute sein, die sagen, jetzt lebe ich, jetzt ist noch Zeit, um Menschen zum Herrn zu rufen. Das will ich tun. Und genau so war dieser Eliot. Er war ein Mann, der mit der Gegenwart Gottes rechnete, der auch sagte und die Gewissheit hatte, dass nicht er es war, der die Menschen letztlich gewonnen hat, sondern der Herr. Aber er war ein brauchbares Werkzeug. Wie lange habe ich Zeit? Entschuldigung. Bis 15:15 oder bis 21:10? Ah, danke. Weil, aber ich kann auf die Minute genau aufhören, weißt? Das kann ich mir schon sagen. Gut. Ich komme zu einem Mann, der für euch schon mehr ein Begriff ist, und zwar Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Ist bekannt. Ihr werdet staunen, wenn ich jetzt sage, dass seine Vorfahren Österreicher waren. Habt ihr es gewusst? Und zwar aus Melk in Niederösterreich sind seine Vorfahren nach Deutschland emigriert während der Zeit der Gegenreformation. Und dieser Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf hatte gläubige Eltern, die Nachfahren von denen, die damals ausgewandert sind nach Deutschland. Und ich will jetzt nicht die ganze Geschichte von Zinzendorf aufzählen. Er hatte ja das Gut Bertelsdorf gehabt. Bekannt, ja? Bertelsdorf in Deutschland wurde später benannt Herrnhut. Ist das schon bekannt? Herrnhut, gut. Und Zinzendorfs Beitrag zur Mission lässt sich am besten feststellen und erklären von denen, die durch ihn ausgesandt wurden in die Mission. Zinzendorf war einer der bedeutendsten Bahnbrecher der Missionsarbeit im 18. Jahrhundert. Er leitete 33 Jahre lang ein weltweites Netz der Mission. Er hat keinem Missionar den Lohn versprechen können. Was das oft für ein Wagnis war, für Familien alles zu verlassen und in die weite Welt zu ziehen. Der Herr wird für euch sorgen. Und der Herr hat für sie gesorgt. Jeder Missionar, und es sind viele hinausgegangen in alle Welt, wurden vom Herrn treu versorgt. Ich komme zu David Zeisberger. Und das ist jetzt schon näher gegen unser Jahrhundert. 1721 bis 1808. Noch gar nicht so lange her, oder? Dieser Zeisberger wirkte inmitten von Unheil und Not. 1744 begann er den Dienst im Tal des Hudson Rivers. Trotz großer Verfolgungen hielt Zeisberger an der Missionsarbeit fest. Und 1764 half er bei der Gründung von Gnadenhütten, einem christlichen Indianerdorf in Pennsylvania. Und trotzdem dieses Gnadenhütten verbrannt wurde bei einem Krieg gegen die Indianer von den Franzosen. hat Seisberger nicht aufgegeben. Trotz tiefsten Nöten, Anfechtungen persönlicher Art, hat er mutig weitergefahren, hat Gewaltiges geleistet in Ohio und anderen Gebieten. Jetzt komme ich schon zu einem sehr bekannten Mann, wo alle gläubigen Geschwister diesen Namen kennen sollten. Wer wird es sein? William Carey. Bekannt? Ach, ihr Lieben, da, wenn man sieht, was der Herr durch diesen Menschen geleistet hat, da wird einem ganz warm ums Herz. Erstens einmal, er war ein armer Schuhmacherbue. Er hat es nicht leicht gehabt, war aus einem armen Haus. Der Vater wollte, dass er Schuhmacher lernt. Dann ist er noch Gärtner geworden. Das gefällt mir sehr gut. Und da sieht man, wie, wenn ein Mensch eine Vision hat, für den Herrn zu leben, dann muss man diese Geschichte lesen. Durch sein Beispiel hat er gezeigt, was getan werden muss, um eine verlorene Welt zu Christus zu führen. Seine Hauptaufgabe bestand darin, Schulen zu gründen. In Indien war er, und die Bibel zu übersetzen. Serampore wurde das Zentrum der baptistischen Missionsarbeit in Indien. Und stellt euch vor, also da muss einer schon hochbegabt sein. William Carey hat die Bibel in 36 Sprachen übersetzt. Hat er davon schon gewusst? Also das ist faszinierend. Die indischen Dialekte sind jeder Dialekt eine eigene Sprache. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass dieser Mann fast Tag und Nacht Bibelübersetzungen gemacht hat. Und dann wurde seine Druckerei angezündet. Die ganzen Manuskripte von allen Bibeln sind verbrannt. Und was hat Gary gesagt? So, ich gehe wieder nach England. Jetzt ist Schluss. Ich kann nicht mehr. Nein, der hat wieder vorne angefangen. Und hat mit ganzem Eifer und Einsatz hat er wirklich wiederum all das geleistet. Viele Inder bekehrten sich und ließen sich taufen. Einheimische Missionare wurden ausgebildet. Und der Herr hat diesen Menschen für Tausende von Indern hat er zum Segen gesetzt. Oh, ich möchte noch gern von John Payton mit euch reden. Das lasse ich jetzt. Ich komme zum allerbekanntesten, außer Paulus. Aber das wisst ihr jetzt, gell? Außer Paulus, der bekannteste Missionar. Also das ist jetzt meine Version. Wer war das? Das war Hudson Taylor. Ach, wer seine Geschichte liest, bitte kauft seine Bücher. Das lohnt sich. Das motiviert. Seit dem Apostel Paulus hat es wenige Missionare gegeben mit so einer Vision, wie er hatte. Ganz China mit dem Evangelium erreichen. Ganz China. China ist ein bisschen größer als Österreich. Und ein bisschen größer als die Schweiz. Und noch ein wenig größer als Deutschland. Oder? Könnt ihr euch das vorstellen? Missionare zu motivieren, um das ganze Land mit dem Evangelium zu erreichen. Ich komme zum Staunen nicht heraus, dass 1934 1368 Missionare nach China ausgewandert sind zum Evangelisieren. und wie viele Gemeinden entstanden sind. Ach, da hätte ich noch so persönliche Geschichten von einer China-Inland-Missionarin, das lasse ich auch. Von einem Missionar möchte ich ein Zitat bringen. Och, die Menschen reden von Opfer, dass ich hingehe, indem ich mein Leben hier oder dort in der Welt verbringe. Großes Opfer. Der hat aber ein großes Opfer geleistet. Kennt ihr das Wort? Der hat ein Opfer geleistet, oder? Ich meine nicht die 10 Euro, die man am Sonntag in die Kasse tut, in die Gemeinde. Das ist kein Opfer, gell? Oder doch? Kann man das ein Opfer nennen, wenn man einfach einen Teil, jetzt hör gut zu, was der Missionar sagt, wenn man einen Teil der Schuld zurückzahlt, die man Gott schuldet und die wir doch nie zurückzahlen können? Hochinteressant. Was hat der Herr für uns getan? Und dann, wenn er von uns etwas verlangt, dann reden wir von weiß ich was für ein Opfer. Nein, heißt es hier, das ist kein Opfer. Das sind wir unserem Herrn schuldig. Haben wir da nicht oft versagt? Haben wir da nicht manchmal einfach uns auf uns Schuld gehäuft? Weg mit so einem Wort und weg mit so einer Ansicht und weg mit solchen Gedanken. Es ist kein Opfer. Sagen wir doch lieber, es ist ein Vorrecht. Ah, das gefällt mir. Es ist ein Vorrecht. Angst, Krankheit, Leiden, Gefahren, hier und da mit einem Verzicht auf allgemeine Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten des Lebens lassen uns zuweilen stille stehen, unseren Geist erzittern und den Mut sinken. Aber das darf doch nur ein kurzer Moment sein. Nur ein ganz kurzer Moment. Es ist ein Vorrecht, dass ich dem Herrn dienen darf. Der unermüdliche Dienst und Einsatz unzähliger Missionare. Allein dem unermüdlichen Einsatz unzähliger Missionare und Missionarinnen ist es zu verdanken, dass das Christentum zur einflussreichsten Bewegung geworden ist, welche die Welt verändert hat. Das weltweite Christentum verdankt seine Ausbreitung der Missionsbewegung des 18. und 19. Jahrhunderts. Oh, möchte der Herr es schenken, dass wir alle ganz neu den Missionsdienst für uns erkennen. Wir beten noch. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diese Abendstunde. Danke, dass du einfach unsere Herzen motivieren willst und dass wir einander Mut machen. Wir sind nicht da, um einander die Route zu zeigen. Wir sind da, um dich zu sehen, um einfach dein Anliegen zu ergründen und zu sehen. Du willst, dass die Menschen gerettet werden. Manchmal sehen wir das gar nicht mehr so, dass wir das auch tun sollten, so eine Sicht haben. Wir möchten Menschen zu dir führen. O Herr, schenke uns Seelen, ungerettete Menschen, die dich noch nicht kennen. Mach uns erfinderisch, mit viel Weisheit durch deinen Geist gestärkt. In der Hinsicht, wie wir vorgehen sollen. Danke auch für diese gute Idee mit diesen Büchern, die jetzt verteilt werden. Ich bin so begeistert von solchen Aktionen. Oh, wenn das nur noch viel mehr geschehe, so etwas. Herr, stärke uns in dir in diesen Tagen. Amen.